Man kennt sich, man schätzt sich. Der Podcast mit Tino Casali und Atenuhiu.
Die Ski-Weltcup-Saison ist vorbei. Die Kristallkugeln sind vergeben. Was war deine größte Überraschung im heurigen Ski-Weltcup? Wir wollten ja sportübergreifend sein, nicht nur Fußball.
Du weißt genau, dass ich beim Wintersport nicht so gut bin, das weißt du ja. Deswegen tut es mir sehr leid für alle, die im Wintersport...
Wie schaut es aus mit Marco Odermatt, Cyprien, Sarah Sö und Vincent Kriechmeier?
Ja, ich bin nicht ein Wintersportspezialist. Bei allem Respekt, was die alle erreicht haben, ist das nicht in meinem Favoritenprogramm drinnen. Ja, es tut mir eh leid, aber... Ich muss auch ehrlich sein, ich kann jetzt nicht anlegen, wenn du mich was fragst, dann kenne ich mich nicht aus, da schaue ich nur deppert aus.
9 Millionen Österreichern verschlagt es da gerade die Ski daheim.
Ja, das tut mir riesig leid. Aber ich habe, wenn ich mal geschaut habe, früher vor allem war es Skispringen. Ein gewisser Herr Thomas Morgenstern.
Mein Kindheit.
Der war immer gut. Ja, und dann hat es einmal so einen Deutschen gegeben, der hat auch alles gewonnen, aber jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein.
Sven Hannawald vielleicht?
Ja. Genau der. Und ja, ist dir das jetzt genug, oder?
Zum Thema Skisport?
Nein, ich muss wirklich sagen, ich bin leider nicht so der Wintersport-Sympathisant.
Und selber auf die Ski natürlich, das weiß ich ja, bist du auch nicht. Kein Genie
ich
auf die Ski.
Ich war nie auf Ski in meinem Leben. Nein, ich habe mich bei jedem Skikurs in der Schule abgemeldet.
Ja, hast Husten vorgetäuscht.
Nein, aber weiß nicht, das hat mich einfach nicht interessiert. Ich habe da keine Leidenschaft drin gesehen.
Das Thema Wintersport war sogar lustigerweise bei uns in der Kabine jetzt ein Thema. Mhm. Weil wir haben immer die Frage der Woche bei Braunschweig. Und letzte Woche oder vor ein paar Wochen zumindest war die Frage, welche bekannte Person, welchen Promi wir gerne mal kennenlernen würden. Und wir haben dann nach dem Training in der Kabine weitergesprochen über das Thema. Und dann bin ich gefragt worden, wer der bekannteste Österreicher ist. Dann habe ich gesagt, Marcel Hirscher ist definitiv einer der bekanntesten. Und dann haben zwei, drei gesagt, wer? Hirschler? Ich sage, na, Marcel Hirscher, Skifahrer. Na, den kenne ich nicht. Dann habe ich mir gedacht, den muss ich weitergehen auf den Grund, dem Thema. Und investigativ, wie ich bin, habe ich dann eine Umfrage erhoben und bin ins Trainerbüro, bin zu den Masseuren, zu den Physiotherapeuten, habe Mitspieler gefragt, ob sie den Marcel Hirscher kennen. Und das waren dann so 40 Personen und tatsächlich kannten den Marcel Hirscher nur 7 Menschen von Trainerteam, Spieler und so weiter. Und es hat mich wirklich überrascht, dass so ein Ausnahmesportler, der in Österreich nicht zum Spar einkaufen gehen kann, ohne um ein Selfie gefragt zu werden, dass der in Deutschland überhaupt kein Bedeutung hat und dass man ihn überhaupt nicht kennt. Denen geht's wie dir, Nutsche. Aber den Marcel Hirscher kennst du.
Na, den kenne ich natürlich. Aber ich glaube, dass das eher dem geschuldet ist, dass vielleicht in Deutschland der Skisport ganz einen anderen Stellenwert hat wie in Österreich.
Absolut. Ganz sicher.
Weißt
du das? Dennoch hätte ich mal gedacht, dass so ein Ausnahmeathlet, dass das irgendwie auch zu unseren Nachbarn gekommen ist. Aber nein, kannten wirklich nur sehr, sehr wenige.
Wenn du noch einen David Alaba gefragt hättest, hätten den alle kennt.
Den hätten sie alle kennt. Also da hätte ich gar nicht fragen brauchen.
Glaubst du nicht, dass der vom Bekanntheitsgrad ein bisschen höher zu stufen, einzustufen ist wie der Marcel Hirscher?
In Österreich?
Aha.
In Österreich glaube ich nicht. Also ich glaube, in Österreich ist Marcel Hirscher und David Alaba ist ein Niveau von der Bekanntheit her.
Ehrlich?
In der Welt sicher nicht. Also da brauchen wir nicht reden. Da ist Fußball viel größer als der Skisport, das ist klar. Aber ich denke, in Österreich, boah.
Also irgendwo in Tirol, in irgendeinem Dorf, fragst Marcel Hirscher oder David Alaba.
Ich glaube, den kennen sie beide. Also meine Oma ist 97 geworden und die kannte definitiv alle beide.
Okay.
Also 100%ig. Und ich denke, dass die beide sehr, sehr bekannt sind. Aber Nutschi, weg vom Skisport.
Ja.
Red mal davon, wo du dich auskennst. Es war Länderspielpause. Ach so. Bist du erholt? Du schaust frisch und munter aus. Also, du wirkst sehr erholt.
Fresh as ever. Natürlich. Ein paar Tage frei, mit der Familie verbracht.
Tut schon gut, gell?
Ja, ja. Gewaltig. Und ja, jetzt ready to go wieder.
Jetzt gehen wir es wieder an.
Du warst in Wien, habe ich gesehen.
Ich war in Wien.
Ja.
In unserem geliebten Wien.
Ja, wirklich, Wien vermisse ich, wirklich. Ist schon eine schöne Stadt. He.
Ja, sehr, sehr schön. Also, 7 Jahre habe ich da gelebt. Wie lange warst du in Wien? Wie viele Jahre?
2 oder ein bisschen sowas.
Ja, und hast wahrscheinlich gleich gelebt wie in die 7 Jahre.
So ungefähr. Nein, Wien war richtig cool und ich hoffe, dass wir mal wieder durch tiefer schlagt.
Ja, würde ich da wünschen.
Kaiserschmarrn hast du auch nicht auslassen, habe ich gesehen.
Na, hallo?
Eine richtige Naschkatze bist du.
Eine richtige Naschkatze. Ohne Kaiserschmarrn ist es kein Wien-Person.
Unglaublich.
Ja, das kriege ich ja nicht. Das ist ja natürlich...
Mach uns da in Braunschweig. In Braunschweig kein Kaiserschmarrn.
Du hast Lachen immer letztens selber einen Kaiserschmarrn gemacht und der war echt gut.
Wirklich?
Ja, selber. Nur ich hab, du musst das so Eiweiß schlagen, ne? Das kennst.
Ja, ja, Eisstechen.
Wenn dann die Köche dann so über den Kopf halten, dass er fertig ist.
Genau so.
Das kennst, genau. Das habe ich auch gemacht. Und ich habe aber da keine Maschine dafür gehabt. Also wirklich mit der Hand das schlagen müssen.
Oh.
Hey, ich bin gestanden. Ich habe sicher 20 Minuten habe ich nur Eisschnee geschlagen. Die ganze Zeit. Ich bin in der Küche gestanden. Tak, 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 tak.
Und wie die kämen, hast du das auch nicht auslassen, bis das so geworden ist, wie er sein soll, oder?
Genau so. Aber was sehr happy ist, echt gut war. Mein erster Kaiserschmarrn. Aber natürlich nicht vergleichbar mit denen in Wien, muss man auch sagen.
Ja, das ist, schwer.
Aber ich glaube, die haben ein bisschen mehr Butter und Zucker verwendet als ich.
Ja. Du hast einen, du hast einen gesunden Kaiserschmarrn draus gemacht.
Ich weiß nicht, ob das geht mit den Zutaten.
Ja.
Bist du eine Naschkatze eigentlich, Nutschi?
Ja, hin und wieder schon. Muss so. Ehrlich zugeben, ja.
So ein Kucherl?
Ja. Da sagt man nicht nein. So eine kleine Bananenschnitten, die hat schon immer geschmeckt.
Ui, ja. Die Bananenschnitten da. Die haben uns fast in der Liga gehalten.
Ja.
Liebe Grüße an die Mama vom Christoph Monscher an dieser Stelle.
Ja.
Weil die verwendet nämlich 4 Schokoladensorten.
Mama Monscher, salut. Best wishes from the Man kennt sich, man schätzt sich Podcast. Ja. Zurück nach, wo war die daheim? In?
Wie heißt es da? Ja, in einer Nähe von Wien.
Ja, in irgendeiner Vorstadt von Wien.
Ja. Ich möchte das erzählen, Nutschi. Es ist wirklich das Bananenschnitten. Vor 2 Jahren, als wir totgesagt waren in der Liga, haben wir irgendwann einmal die Tradition geboren, dass wir am Abend vor jedem Spiel in den Playoffs uns getroffen haben als Mannschaft. Mit dem Trainerteam zusammen, alle Spieler und jeder hat ein Stückchen Bananenschnitten gegessen.
Stimmt.
Und es sei dahingestellt, ob es uns was gebracht hat. Doch, ich bin mir sicher, es hat uns was gebracht. Es war unser Ritual. Wir haben,
ich glaube auch, dass uns was braucht.
In ganz Österreich haben wir Bananenschnitten organisiert ins Hotel, damit wir die Krieg haben. Und ja, in den letzten 3 Runden hat eben Mama Mondschein die sogar geliefert.
Nein, letzten 2, oder?
Ja, letzten 2, ja, richtig. Letzten 2.
Sonst haben wir es immer vom Urban. Liebe Grüße Richtung Urban von Wels. Haben wir es immer dort gemacht, also von denen grob geholt.
Ja, ja.
Die waren aber richtig gut, die waren cremig, die waren.
Ich mag eigentlich gar nicht Bananenschnitten.
Und aber sogar du hast da halbes gegessen.
Ich hab immer noch.
Aber das war damals der Ludovic Magnier Trainer. Der hat das auch mitgemacht, ne? Der hat gesagt, cool. für jeden Punkt oder Sieg zahlt er.
Genau.
Sonst müssen es wir und, ja, ich weiß nicht, das hat sich da so rein irgendwie implementiert schon. Und da hat man schon einen Tag vor dem Spiel nicht mehr aufs Abendessen gewartet, sondern auf die Bananenschnitten.
Richtig.
Und dann die Krönung war halt die, wo Mama Mondschein quasi aus 4 verschiedenen Schokosorten auch Bananenschnitten draus gemacht hat.
Ich war sensationell. Und dann, das war eben, vorletzte Runde hat sie zum ersten Mal die Bananenschnitten geliefert.
Genau, das war bei der Admira auswärts.
Admira gespielt. Genau, das war nämlich für sie quasi geografisch gut gelegen, hat sie die vorbeigebracht.
Ja.
Und dann haben wir das Spiel gewonnen und hatten dann ein Entscheidungsspiel zu Hause gegen die WSG Tirol.
Ja.
Dann ist sie extra zu diesem Spiel angereist, einen Tag vorher, und hat in der kleinen Küche vom Christoph Mondschein in Dornbirn die Bananenschnitten gekredenzt, damit im Entscheidungsspiel überhaupt nichts schiefgegangen ist.
Das ist richtig.
Es ist nichts schiefgegangen und wir sind in der Liga geblieben.
Da waren wir gewillt, wenn es da keine andere Möglichkeit gegeben hätte, dann hätten wir die einfliegen lassen. So wichtig waren es die Bananenschnitten. Ja, eine schöne Anekdote.
Sehr schöne Anekdote. Nutsche, anderes Thema.
Bitte.
Und das bewegt momentan.
Was hast du jetzt wieder? Was hast du denn außer?
Ja, ich lebe in diesem Land, ich lebe in Deutschland.
Okay. Was gibt's für ein Thema, dass die EM ist im Sommer und die sind ja nicht vorbereitet?
Die EM ist im Sommer und da haben wir ein Riesenthema aktuell. Es sind die Trikots. Es sind die Trikots der Deutschen. Also es wird Land auf, Land ab, wird über dieses Thema gesprochen. Lutsche, wie siehst du? Wie gefällt es dir? Das Heimdress klassisch, typisch deutsch,
ja,
in weiß.
Genau.
Und auswärts war Adidas sehr kreativ, in einem ja rosa-violetten Farbverlauf. Wie gefällt es dir?
Tino, wenn ich ganz ehrlich bin, es ist ein Auswärtstrikot. Das, was man wahrscheinlich, was die Deutschen im ganzen Turnier, wenn sollten sie bis ins Finale kommen, vielleicht zweimal auch haben werden, wenn es gut geht.
Wahrscheinlich.
Max 3. That's it, actually. Mehr gibt's da nicht zum Sagen. Ich weiß nicht, warum der ganze Tamtam rundherum über die ganze Geschichte. Heimtrikot weiß, Auswärtstrikot ein bisschen färblich und ja, mehr gibt's da eigentlich auch nicht zum Sagen. Ich weiß nicht, was da immer herumdiskutiert wird.
Aber gefällt's dir?
Jetzt von der Farbe jetzt her, muss ich ehrlich sagen, ist es nicht eine Farbe, die mir sehr gefreut oder sehr sympathisch ist, so ehrlich bin ich schon.
Was willst du damit sagen? Spielst du jetzt damit auf den Wiener Fußball hinaus?
Na, generell einfach die Farbe rosa und violett ist jetzt nicht so meine Lieblingsfarben. Aber da hat ja jeder seine eigene Meinung, aber deswegen das ganze Trikot oder so in Frage zu stellen als Nation, das verstehe ich nicht. Und vor allem, wie gesagt, das werden es vielleicht zweimal nützen, wenn es gut geht bei der EM.
Wahrscheinlich.
Gefällt es dir gut?
Mir gefällt es sehr gut.
Ja?
Ich finde es gut, ja, sehr. Ich finde das Heimtrikot klassisch in Anlehnung an das Sommermärchen 2006.
Mhm.
Das passt sowieso. Und auch das Auswärtstrikot. Mir gefällt die Farbkombi gut. Also.
Ja, was sie da gut gemacht haben beim Auswärtstrikot, so quasi ein bisschen von diesem Rosa, von diesem Pinken, so rein ins Violette. Das hat so quasi einen Verlauf, genau, das muss man schon sagen.
Ich bin schon sehr gespannt auf die Österreich-Trikots.
Ja?
Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme sind sie ja noch nicht präsentiert und bin ja schon sehr gespannt, wie die ausschauen werden. Und ob es auch so Diskussionen gibt wieder über die Trikots. Aber wahrscheinlich ja, weil Trikots bewegen die Menschen.
Hey Tino, die Trikot-Diskussion, glaube ich, die werden nur in Deutschland und unter Anführungszeichen in Österreich geführt. Ich glaube, sonst wird das nirgendwo geführt.
Nein,
das glaube ich schon. Trikot, wenn es dir gefällt, kauft es dir. Und wenn es dir nicht gefällt, kauft es dir nicht. Ganz einfach.
Gut, ich muss mal sagen, die Italiener zum Beispiel, die machen sowas gar nicht. Also da ist immer stimmt auch nicht. Es gab schon auch Varianten, aber in den meisten Fällen zu Hause blaue Trikots, weiße Hosen, blaue Stutzen.
Oder ganz in Blau gibt's auch.
Und auswärts in Weiß.
Ja, aber ich habe ja mal, da hat es einmal was gesagt wegen die Deutschen. Jetzt, da hat es so eine Grafik gegeben, wie die Auswärtstrikots die letzten Jahre ausgeschaut haben, da war es ja auch verschieden, schwarz, ein bisschen so ins Rot eine, auf grün, also es ist ja nicht so, dass da auch immer nur eine Farbe war und that was the thing, weißt du, was ich meine? Und jetzt haben sie halt mal was Neues probiert. Aber weil du auf die deutschen Trikots springst, jetzt habe ich ja nur was anderes gelesen. Jetzt haben sie nämlich in Ausrüstung gewechselt.
Ja, das ist ja
was sagst du zu dem? Jetzt fahren sie eine komplett andere Schiene.
Also ganz Herzogenaurach ist in Trauer, also die deutsche Fahne ist auf Halbmast. Nein, Wahnsinn. Ich muss dir mal vorstellen, das ist jetzt nicht nur so, ja, ab 2027 Nike, okay, aber man muss ja denken, Adidas ist ein deutsches Unternehmen, eine Riesenmarke und jetzt ist es plötzlich nicht mehr der Ausstatter der deutschen Nationalmannschaft. Und dann ist es auch nicht Puma geworden, wo man sagt, okay, ist auch eine deutsche Marke quasi.
Der Bruder vom Adidas.
Und dann wird es überhaupt Nike, also das ist schon überraschend, muss ich sagen. Das.
Hättest du gemacht? Wärst du von Adidas zu Nike gewechselt?
Also als Fußballromantiker definitiv nein.
Okay.
Ich finde Adidas und Deutschland, das gehört für mich zusammen.
Ja.
Aber natürlich brauchen wir es auch nichts vormachen. Da wird Nike einmal die große Geldtaschen aufgemacht haben und wir gesagt haben, wir würden gerne. Und dann ja, wird es natürlich wirtschaftlich einen Sinn machen, davon ist auszugehen.
Ja.
Aber ja. Nucci, warst du eigentlich einmal dran an einer EM- oder WM-Teilnahme mit dem Kosovo? Du hast doch einige Teamspiele gemacht.
Wir waren einmal kurz dran, ja. Bei dieser EM, die dann wegen Corona verschoben worden ist, wo man da in verschiedene Stadien in ganz Europa gespielt hat. Mhm, und ja. Da waren wir, weil wir da die Nations League gewonnen haben, sind wir dann quasi bis zu diesem Nations League Finale und verloren, dann ist halt Mazedonien zu Euro gefahren. Nordmazedonien sowas.
Nein, das wäre schon was gewesen, gell?
Ja, das wäre geil, wir waren bis zum Schluss dabei. Schade, sehr, sehr schade. Wäre ein cooles Ereignis geworden. Und ein Erlebnis natürlich auch.
Jetzt starten ja die Playoffs bei euch. Bei uns gibt es keine Playoffs in Deutschland in der zweiten Bundesliga, sondern das klassische Format. Bei uns sind noch 8 Spiele aus, bei euch 9.
Mhm.
Und die erste Runde in Österreich hat schon gezeigt, glaube ich, in welche Richtung es wieder geht.
Ja.
In der Qualifikationsgruppe. Alle Spiele unentschieden, keiner will verlieren.
Das Um und Auf.
Und das wollte ich dich gerade fragen. Was ist das Um und Auf? Was wird jetzt wichtig sein in den nächsten Wochen aus deiner Erfahrung heraus? Nimm mal die Hörer ein bisschen mit.
Ja, wichtig. Also du weißt das eh genauso selber wie wichtig war es halt immer Punkten. Punkten, Punkten, Punkten. Und wenn es ein Punkt ist, dann nimmst du einen Punkt mit. Ein Niederlag ist ab und zu dann so viel wert, also im Negativen, dass du einfach vielleicht das dann immer auffallen kannst. Und deswegen immer kontinuierlich punkten und immer schauen, dass du dranbleibst, weg von diesem letzten Platz. Und ja, diese Spiele ist es, in Wahrheit ist jedes Spiel ein Endspiel, ne?
Das ist so. Also ich muss sagen, mir hat das richtig Spaß gemacht dennoch. Wie du sagst, du hast so jede Woche aus der Endspiel. Wenn ich denke, wie oft wir zu einem Spiel gefahren sind und gesagt haben, Jungs, wir müssen halt gewinnen, sonst sind wir weg. Also war wirklich jedes Mal ein Finale und ich bin bei dir. Das Wichtigste ist, schwer zu schlagen zu sein.
Ja.
Das ist das Um und Auf.
Aber wie du ja weißt, ist ein Teufelskreis da drin in der Qualifikationsgruppe.
Es gibt so Momente in Spielen, wo sich eine ganze Saison entscheidet.
Mhm.
Ob ein Standard für die eine Mannschaft reinfällt oder nicht, oder?
Ja, es ist ganz, ganz eng bei so einem alles.
Deswegen ist gut, dass jetzt nochmal alle Energie getankt haben, weil jetzt kommt wirklich die Crunch-Time.
That's right.
Es wird bis zum Schluss spannend bleiben, davon ist auszugehen. Das ist ja schon eine Überleitung zu unserem heutigen Gast. Der befindet sich leider auch im Abstiegskampf.
Ja.
Also den geht's gleich wie uns. Der spielt in der Belletage des deutschen Fußballs. In der ersten deutschen Bundesliga bei Darmstadt 98. Emir Karic.
Mhm, bin schon gespannt.
Der hat es auch nicht leicht. Also die sind ganz unten drin und ja, die brauchen jetzt auch schleunigst gute Ergebnisse, damit sie da noch rauskommen. Ich habe mit dem Emir oder Emko, wie ich zu ihm sage, zusammen in den Alltag gespielt. Super Linksverteidiger, also war richtig gut in der Alltagszeit und hat sich den Wechsel nach Deutschland absolut verdient. Also das war da schon zum Sehen, dass da noch viel kommen wird.
Mhm.
Und ich bin gespannt, was er berichtet. Vom Aufstiegskampf aus Darmstadt, wie die das angehen. Ja, vielleicht können wir uns ja noch gegenseitig ein paar Tipps geben, damit wir da alle drei in der Liga bleiben.
Ja, nein, sicher. Ich freue mich schon, wie das er sieht oder was die da dagegen immer ansetzen. Und bin schon gespannt, was er von sich gibt.
Ob die auch Bananen schnitten oder sowas essen.
Ja, zum Beispiel.
Also, hol mal dazu. Hier kommt Emir Karic. Unser Podcast steht ja für Transparenz und ich möchte jetzt ganz transparent sein. Wir haben riesige technische Probleme gehabt. Also, Nucci, du weißt, wir waren vorbereitet. Ich habe jetzt die Einleitung schon mit unserem Gast. Wir sind jetzt schon dreimal die Einleitung durchgegangen. Und immer wieder, ja, hat es einen rausgeschmissen von uns. Ich will gar nicht sagen, wer, aber wir haben das mental echt super verkraftet und sind jetzt wieder da, wo wir sein, zusammen mit unserem Gast. Und ja, herzlich willkommen, Emir Karic. Danke, dass du noch immer in der Leitung bist.
Sehr gerne, Tino. Ich habe extra meine Serie dafür nochmal unterbrochen. Ich hoffe, dass das mal funktioniert.
Ja, es ist ein bisschen schade um meine Einleitung. Die fand ich eigentlich gut, aber ich wollte sie eigentlich nicht nochmal zumuten. Nucci, an dir, danke schön, dass du noch immer in der Leitung bist.
Hallo und schönen guten Abend.
Ist noch Abend oder spricht man schon von einer Nacht mittlerweile?
Ja. Es geht ja in die Nacht hinzu, aber was tut man alles nicht für den guten Podcast?
So ist es. Wir haben ja eine Verpflichtung, unseren HörerInnen gegenüber.
Stimmt.
Emko, wir kommen zu dir. Es freut uns sehr, dass du bei uns bist. Ich muss das trotzdem so ein bisschen einleiten, leider mit den Worten, dass sich der Nuccio im Abstiegskampf aktuell befindet. Ich befinde mich im Abstiegskampf und du leider Gottes ja auch. Also das verbindet uns aktuell, wir kommen gerade frisch aus der Länderspielpause, sind erholt und greifen jetzt an und hoffen, dass wir die Abstiegsgespenster jetzt nochmal vertreiben können aus unseren Vereinen. Bevor wir jetzt aber zu tief eintauchen ins Thema Abstiegskampf, möchte ich kurz zurückblicken auf eine Zeit von dir, die ich sehr spannend finde. Und zwar geht es mir da um die Zeit beim FC Liefering, beziehungsweise in Salzburg. Du warst 3 Jahre dort und du hast da ja mit vielen heutigen Weltstars auch gespielt, um ein paar zu nennen, Dominik Szoboszlai, Conny Leimer, Dayo Upamecano und viele andere mehr.
Yes.
Meine erste Frage zu dem Thema wäre, weil das kennen wir, dass man vielen oft einmal eine Karriere nicht so zutraut, wenn man sie sieht und dann denkt man sich Jahre später, boah, Wahnsinn, wie der das dann geschafft hat. Gibt es da so Beispiele, wo du dir gedacht hast, zu Lieferingzeiten, das wird eher nichts werden und jetzt an, ist der ein Weltstar geworden?
Ich glaube, die Spieler kennen einige von euch, ist Erling Haaland. Also ich habe so einen richtig guten Freund gehabt bei Salzburg, der damals ja immer pendelt ist zwischen Startelf und Bank. Und es war, dass der Erling, glaube ich, das erste Mal in der Startelf gestanden ist im ÖFB-Cup-Spiel gegen Wiener Neustadt. Ich glaube, in dem Spiel ist er in der 65. sowas ausgewechselt worden. Hat kein gutes Spiel gemacht, das weiß ich noch, weil da hat mich der jeweilige Spieler nach dem Spiel angerufen, haben wir telefoniert, hat er zu mir gesagt, ey, ich sag dir ehrlich, also wenn der Mann 5 Hitten macht in der ersten Liga, wirklich, dann hör auf mit dem Fußballspielen, hat er gemeint. Ich glaube, Erling hat es ein bisschen weiter noch gebracht.
Schlecht hat er es nicht gemacht.
Das ist unfassbar. Glaubt man gar nicht.
Nein, also wirklich, am Anfang, der hat auch riesen Probleme gehabt, am Anfang, die ersten paar Monate, halbe Jahr. Aber unter Jesse Marsch ist der auf einmal explodiert aus nix. Dann ist er relativ schnell für ihn zu Dortmund gegangen und ich glaube, von Dortmund bis jetzt ist einfach nur eine einzige Erfolgsgeschichte. Ohne Schwächerphase, muss man eigentlich auch sagen. Erling war damals wirklich jung, also das ist jetzt auch schon Jahre her. Der war knapp, der ist gerade einmal 18 geworden. Und ich glaube, ein Spieler kann es da nur zutrauen, dass er mal kein gutes Spiel dabei hat oder dass er da Anpassungsschwierigkeiten vielleicht auch hat am Anfang, auch mit dem Spielsystem etc. Das ist trotzdem eine lustige Geschichte, wenn man sich jetzt bedenkt, was er für einen Weg gegangen ist, was für einen Stellenwert da im Weltfußball hat. Deswegen, aber es ist immer wieder eine lustige Anekdote, muss ich sagen.
Das kann man sich gar nicht vorstellen, gell, dass jemand über ihn so geurteilt hat oder so.
Unglaublich.
The rest is history.
The rest is history. Du hast ja in Linz die Akademie absolviert und bist dann zum FC Liefering gewechselt. Und da war meine Frage, die mich sehr interessiert. Du bist ja ziemlich sicher mit dem Mindset hingegangen nach Liefering, dass du zu Salzburg zu den Profis kommen willst. Aber war ein Nebengedanke auch zu sagen, hey, sollte ich das nicht schaffen? Es wird mich schon ein anderer Bundesligist holen, weil meine Salzburg-Spieler sehr gefragt oder auch Liefering-Spieler und da wollte jeder Verein aus der Bundesliga zugreifen und so einen in sein Team haben. War das so ein Nebengedanke? Quasi, okay, Salzburg, wenn ich es nicht schaffe, dann halt bei einem anderen Bundesliga-Verein, damit ich den Stempel Salzburg einmal habe?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem zu der Zeit war ja da war ja erst der Anfang von dem ganzen Salzburg Pressing-Fußball-Hype. Da hat Salzburg das erste Mal in Europa aufgemischt und war für österreichische Verhältnisse ein bisschen neu alles auch. Und die Altersstruktur war allgemein aber früher ein bisschen anders nur als jetzt. Früher hat es in der ersten Mannschaft Spieler geben, die sehr, sehr erfahren waren. Das ist jetzt mittlerweile auch geändert. Jetzt ist die erste Mannschaft fast durchgängig, muss man sagen, mit jungen Spielern nur mehr bestückt. Sobald du da in Liefering ein paar gute Spieler hast oder ein paar gute Leistungen zeigst, das wirst du auch sofort wieder aufgezogen in die erste Mannschaft. Das war früher ein bisschen schwieriger, muss man sagen. Das war schon nochmal eine andere Zeit als jetzt, muss ich sagen, bei Liefering. Und klar war das Ziel immer, erste Mannschaft. Ich habe auch schon ein paar Interviews, zum Beispiel bei Lola gegeben, wo ich das auch ganz klar gesagt habe, es war eigentlich mein Ziel immer bei Salzburg Nummer 1 Linksverteidiger zu werden.
Aber zu der Zeit auch, wo ich jetzt war, vor 3-4 Jahren noch, da hat es einfach, Andi Ulmer war da einbetoniert vom Allerfeinsten. Also der war wirklich die Konstante, aber auch im Salzburg-Spiel. Und es war eigentlich fast unmöglich, dass du den da ausspielst da. Deswegen war mir auch relativ schnell klar, dass meine Karriere oder mein Weg einen anderen Verlauf nehmen wird als über Salzburg. Aber muss ich auch sagen, war ich nie traurig drüber, sondern ich habe es einfach nur als neue Chance gesehen.
Lass uns jetzt dennoch zu deinem aktuellen Verein kommen, und zwar zu Darmstadt 98. Da habt ihr einen Trainer mit Thorsten Lieberknecht, und Thorsten Lieberknecht ist natürlich auch in Braunschweig bei meinem Verein ein Riesennamen. Also es ist der Trainer.
Eine Legende, muss man sagen.
Riesenlegende in Braunschweig. Der war 10 Jahre Trainer in Braunschweig. Hat es auch in Braunschweig geschafft, den Verein in die Bundesliga zu führen, und hat es jetzt ja in Darmstadt mit euch wieder geschafft. Und die hören nur Positives über ihn. Da würde mich jetzt interessieren, weil es schon besonders ist, zwei Vereine in die Bundesliga zu führen und zweimal so lang zu arbeiten in einem Verein. Wie gesagt, in Braunschweig 10 Jahre. In Darmstadt ist er seit 2021 Trainer, hat bis 2027 Vertrag, also ein riesen Vertrauensvorschuss. Was zeichnet ihn aus?
Das ist ein sehr, sehr empathischer, menschlicher Trainer. Okay, es gibt natürlich auch Trainer, die arbeiten und sehen das als Job. Die nehmen auch den Spieler so selber nicht als Menschen, sondern als Spieler einfach. Mhm. Und das ist beim Thorsten komplett was anderes. Also der geht wirklich auf jeden Spieler sehr, sehr individuell ein. Was ihm so richtig auszeichnet, klar, natürlich hat er auch Fußballwissen, aber bei ihm, was ihm richtig auszeichnet, ist einfach die menschliche Komponente und wie er auch mit einem Team umgeht. Also er weiß, wie er ein Team zu führen hat und wie er eine Mannschaft einstellt, wie er eine Mannschaft hinter sich bringt, dass sie das einfach für ihn bis zur letzten Sekunde kämpft oder um sein letztes Hemd kämpft.
Es ist deine dritte Saison aktuell in Darmstadt. Die erste Saison seid ihr Vierter geworden in der zweiten Bundesliga. Und in der zweiten Saison, also letztes Jahr, seid ihr Punkte gleich mit Heidenheim als Erster, kann man sagen, aufgestiegen. Mhm. Und ich war am Beginn der letzten Saison in Darmstadt zu Besuch.
Ja.
Ganz am Anfang. Und da haben wir uns auch getroffen. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, ich habe so 5 Runden gespielt gehabt. Und du hast zu mir gleich gesagt, Dina, schau her, wirst sehen, wir steigen heuer auf. Wieso warst du dir so sicher, dass du so eine Aussage tätigst?
Weil ich einfach das Gefühl von der Mannschaft so vermittelt gekriegt habe. Natürlich habe ich nicht gewusst am 5. Spieltag, dass wir da 24 Spiele hintereinander ungeschlagen sein werden in der Liga. Aber ich habe dir damals schon gesagt, also wenn die Mannschaft so zusammenbleibt und wenn wir unser Ding durchziehen, weiß ich nicht, wer gegen uns gewinnen sollte. Und es war dann halt dann wirklich so.
Es hat mich riesig gefreut dann, die Saison dann natürlich intensiver noch zu beobachten und schauen, ob das wirklich eintritt. Weil natürlich habe ich das auch in Alltag erzählt, auch an Nucci, und die haben alle gesagt, naja gut, nach 5 Runden, woher will der Karic wissen, ob die aufsteigen? Aber Wahnsinn, dass es eingetreten ist.
Wahnsinn, ja.
Aber wie schwierig war der Switch dann zur letzten Saison, wo ihr in jedes Spiel gegangen seid als Favorit, zu heuer in jedem Spiel Außenseiter?
Wir haben ja auch DFB-Pokalspiele gehabt davor in der letzten Saison gegen Gladbach und haben die auch ausgekaut und solche Situationen haben wir eh gekannt. Aber es ist dann nur mal anders, wenn du gegen Mannschaften wie Gladbach etc., ob du einmal, zweimal in 3 Monaten gegen dich spielen musst, wie zum Beispiel im DFB-Pokal, oder wenn du jede Woche gegen eine Mannschaft spielen muss, die unfassbar viel Qualität auf der anderen Seite hat. Am Anfang auch wieder Verletzungen gehabt, dann 4er-Ketten, 5er-Ketten ist immer wieder durchgemischt worden, weil Verletzung, weil wollten wieder was Neues probieren, vielleicht stabilisiert uns das, und wir haben da einfach keine richtige Konstanz, keine Sicherheit reingekriegt. Und wenn dann einmal so eine Negativspirale ins Rollen kommt, dann kommst du einfach schwer aus.
Das kennt man, also da fängt man dann an, immer zum Tauschen, wie du sagst, Systemumstellung, 3er-Ketten, 4er-Ketten, andere Spieler. Man macht sich auf einmal Gedanken über Sachen, die im Erfolgsfall nie ein Thema sein. Also auf einmal ist schuld, dass der Rasen grün ist. Dann überlegt man, okay, wir trainieren jetzt nicht mehr am Nachmittag, sondern jetzt trainieren wir nur mal am Vormittag. Also man überlegt sich auf einmal Dinge und probiert irgendwie händeringend Sachen zu finden, die wieder das Blatt wenden.
Genau, wir haben auch zum Beispiel, der Trainer hat auch wirklich viel Sachen probiert. Ich kann jetzt nochmal ein Beispiel nennen. Sogar bei Heimspielen haben wir am Abend davor uns alle ganz normal, sind wir mit dem Bus ins Hotel gefahren, schlafen im Hotel, ganz normal gefrühstückt mit der Mannschaft im Hotel und dann mit dem Bus zum Spiel, auch wenn es daheim war. Wir haben dann aber das am Anfang gemacht, ist aber ist nicht gelaufen. Dann hat die Mannschaft mit dem Trainer geredet, ja, vielleicht sollte man das ändern. Dann haben wir so ins komplett Extreme auf die andere Art und Weise gemacht. Wir haben uns alle um 14 Uhr am Stadion getroffen, einfach privat. Und sind dann in die Kabine einfach, haben sich einfach um 14 Uhr in der Kabine getroffen. Hat auch nicht relativ früh gebracht.
Macht man in jedem Verein durch. Also, das sind so Dinge, die macht man einfach, weil jeder einfach gewillt ist, vom Trainer, von jedem Betreuer, jeder Spieler. Jeder will probieren, welche Rädchen müssen wir drehen, damit es in die richtige Richtung geht. Und klar, da probiert man vieles aus.
Gott sei Dank war jetzt aber auch die Länderspielpause. Wir haben jetzt zwei schwere Spiele natürlich vor der Länderspielpause gehabt, gegen Leipzig und gegen Bayern. Aber wir haben wieder was Neues probiert. Wir haben gute Ansätze auch wieder gesehen. Wir haben unsere Lehren auch draus gezogen und jetzt sind wir in der Crunch-Time. Also jetzt kommen die Spieler, die zählen. Jetzt kommen Bochum, Köln, Mainz. Das sind die Gegner, gegen die wir jetzt punkten müssen.
Jetzt heißt es quasi Barfuß oder Lackschuh, Sekt oder Selters, alles oder nichts.
Genau. jetzt zählt es komplett.
Emko, es wird dich nicht überraschen. Du hast 19 Spiele in der deutschen Bundesliga. Du hast 53 Spiele in der zweiten deutschen Bundesliga. Du hast über 60 Spiele in der österreichischen Bundesliga. Und im Sommer gibt es ein großes Turnier.
Ja.
So. Gab schon Kontakt mal zum ÖFB?
Die Frage habe ich jetzt wirklich seit dem Sommer schon ungefähr 10 Mal gestellt gekriegt.
Und jetzt das 11. Mal.
Ich hoffe, jetzt gibst du mal eine richtige Antwort. Nicht die letzten 10 Mal, was du gesagt hast, sondern
die. Wir sind jetzt ja unter uns. Ja,
genau.
Ich würde euch gern wirklich eine richtige Antwort geben, aber ich kann euch wirklich nur die Antworten geben, die ich auch schon davor gegeben habe, weil der Standard sich nicht geändert. Ich habe letzten Sommer Kontakt gehabt mit dem ÖFB. Ich habe jetzt sporadisch ein bisschen Kontakt gehabt, aber...
Aber erzähl uns das, wie läuft sowas ab? Man hört das immer so, es gibt Kontakt mit dem ÖFB. Ruft da der Ralf Rangnick an und sagt, Servus, Emir, nur dass du Bescheid weißt, ich schaue jetzt öfters nach Darmstadt, oder wie läuft sowas ab? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
Mein Berater hat tatsächlich mit Ralf Rangnick Kontakt gehabt, aber da war das Wichtigste jetzt erstmal, ja, finde ich erstmal in der ersten Liga zurecht, er arbeitet ein gewisses Standing, zeigt ein paar gute Spiele und dann wird es schwer sein, dass man dir vorbeikommt.
Emko, wir wünschen dir von Herzen, dass das was wird mit der ÖFB-Karriere. Am liebsten gleich im Sommer bei der Europameisterschaft. Und ich glaube,
danke. Aber ich sage dir ehrlich, wenn ich jetzt eintauschen könnte, würde ich fast lieber sagen, dass wir in der Liga bleiben. Das wäre mal wichtiger.
Du hast mir mitten im Satz unterbrochen, aber wollte ich sagen, ich wünsche uns allen drei, dass wir die Abstiegsgespenster aus Altach, Darmstadt und Braunschweig aber ratzfatz verscheuchen können. Wahrscheinlich wird es noch dauern, aber ich hoffe, dass wir uns im privaten Rahmen im Ende Mai treffen und sagen können, Jungs, gut ist gegangen, nichts ist geschehen und wir greifen nächstes Jahr wieder in den Ligen an, in denen wir aktuell vertreten sind. Ich glaube, das ist sehr wichtig für uns, ist sehr wichtig für die Vereine und das wünsche ich uns. Emko, dir herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast.
Sehr gerne, hat mich wirklich gefreut. Seid eine super Podcast-Truppe, muss ich sagen.
Danke.
Hat mich wirklich gefreut.
Wir reden noch Mitternacht weiter bei mir leiten die Nachbarn schon herum, wann ich mal aufhöre zum Reden, aber es passt, das hat er schnell geklärt.
Das Gute ist, dass wir alle drei morgen Vormittag kein Training haben.
Das stimmt.
Männer, gute Nacht. Lacko Notch, buona notte.
Auf Wiedersehen.
Macht es gut.
Macht's gut, ciao, Männer. Ciao, ciao.